Dankeschön. Ich finde, das Video ist in jedem Fall nochmal einen Applaus wert. Und mit diesem Applaus möchte ich auch nochmal dem Lobpreisteam danken. Ich finde das toll, dass ihr jetzt zwischendurch immer diese Bibelverse für uns habt. Das spricht mich sehr an. Das hilft mir sehr, auch die Lieder nochmal ganz anders mitzusingen. Gleich der erste Vers heute. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich habe das irgendwie diese Woche auch häufig so erlebt. Und ich bin immer wieder selbst verblüfft, wenn ich dann bete, dann tut sich was. Ich wundere mich im Nachhinein immer, wie lange ich manchmal brauche, um wirklich zu beten, um wirklich zu sagen, Herr, ich brauche hier deine Hilfe. Und dann ist es atemberaubend zu erleben, dass Gott da ist, das er lebt. Und deswegen sind wir auch hier. Deswegen machen wir auch diese Predigtreihe, Echt Leben. Eine Reihe, die sich auf das Thema Nächstenliebe, auf christliche Gemeinschaft bezieht. Und ihr wisst, es gibt ein kleines Heft, das man da hinten auch noch bekommen kann. Viele von euch haben sich das schon besorgt. Das kostet hier im Sonderpreis nur 3 Euro. Ihr bekommt dafür ein sehr gutes Heft, das ihr auch in der kleinen Gruppe, aber auch persönlich durchgehen könnt, wo alle Themen nochmal drin sind. Uns geht's darum, nochmal durchzubuchstabieren. Was heißt das eigentlich, was wir uns dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben haben? Gemeinsam wachsen, christliche Gemeinschaft so leben, wie Jesus sich das erträumt hat. Warum Jesus auf die Erde gekommen ist, um diese Gemeinschaft zu bauen. Und was heißt das ganz konkret? Was heißt das praktisch? Und wir haben schon gestartet mit 2 sehr spannenden Themen. Michael hat über Konflikte gesprochen, humane Konflikte. Wie können wir Konflikte so ablaufen lassen, dass sie menschlich sind, dass sie human sind, dass sie uns weiterbringen? Das ist ja der Sinn von Konflikten. Und wir haben letzte Woche hier Janko gehört zum Thema praktische Hilfe. Du kannst Wunder tun und du kannst Wunder bewirken. Du selbst in deinem eigenen Leben, im Leben von anderen Menschen, einfach dadurch, dass du praktisch wirksam bist. Und es ist so großartig, dieses Wunder zu erleben. Ich kann Hilfe annehmen. Ich kann jemanden fragen, kannst du mir helfen? Und es ist so toll, was dann passiert, auch zwischen Menschen, abgesehen davon, dass es auch toll ist, wenn das Klavier dann doch irgendwann im 5. Stock steht, wenn auch vielleicht mit leichten Katschen, aber das ist auch ein großartiges Erlebnis, wenn wir merken, praktische Hilfe funktioniert. Und heute geht es um ein etwas brisantes Thema vielleicht, clevere Einlage. Es geht um das Thema Geld. Es geht um Geld, es geht ums Spenden. Das, wovon viele Leute meinen, das ist eigentlich die Hidden Agenda der Kirchen und der Gemeinde. Sie wollen den Leuten ans Portemonnaie. Das gehen wir heute mal miteinander durch, dieses wunderbare Thema. Ich lese euch mal hier vor, was in diesem Heft so als Einstieg steht. Das fängt immer in diesen Reihen so an, dass einfach jemand zu Wort kommt, der so ein ganz normaler Mensch ist, was so in dessen Kopf vielleicht vorgeht. Und ich lese euch das hier mal vor. Warum habe ich eigentlich so wenig auf dem Konto? Ich verdiene doch ganz gut. Trotzdem muss ich immer knapsen. Klar, ab und zu leiste ich mir auch etwas. Zum Beispiel das neueste iPhone, das geht schon ins Geld. Aber man gönnt sich ja sonst nichts und die gute Technik ist ja auch wichtig, die braucht man heutzutage schließlich. Wenn diesen Monat noch was übrig bleibt, kann ich der Kirche vielleicht noch 50 Euro spenden. Wird ja mal wieder Zeit. Was machen die eigentlich mit meinem Geld? Wenn die mehr Gottvertrauen hätten, müsste ich weniger spenden. Am Monatsende wird es nämlich immer so furchtbar knapp bei mir. Ja, das ist in der Tat ein ganz, ganz spannendes Thema, Geld. Das hat man jetzt auch an diesem O-Ton oder fiktiven O-Ton gemerkt. Es ist ein Riesenthema. Hier hat irgendwo eine Sparkasse in Süddeutschland mal ein 7 Tonnen großes Sparschwein sich vor das Haus gestellt. Da musste, glaube ich, extra ein Fundament für gegossen werden. Es ist ein ganz, ganz großes Thema, auch ein ganz schwieriges Thema. Wir gehen ja alle mit Geld um, ohne das eigentlich richtig zu verstehen. Ganz ehrlich gesagt. was das eigentlich bedeutet, Geld, warum das jetzt so viel wert ist, morgen etwas mehr, morgen etwas weniger. Ich höre das immer im Radio, die Inflationsrate und die EZB kauft jetzt wieder Anleihen, demnächst vielleicht nicht. Vielleicht müsste das auch in den Schulen viel besser erklärt werden. Also mir ist es damals nicht so eingehend erklärt worden. Die Schweizer haben ja jetzt eine Abstimmung gemacht, Volksabstimmung, darüber, ob sie Vollgeld einführen wollen. Also ich kannte bisher in Verbindung mit der Schweiz nur Vollmilch, aber irgendwie ging es um das Thema Vollgeld. Das muss auch ein ernstzunehmendes Thema gewesen sein. Ich hab auch einen Zeitungsartikel gelesen, ich habe es aber immer noch nicht verstanden, was das eigentlich genau bedeutet hätte. In Solingen gab es einen Bruder in der Gemeinde, der jetzt bei Jesus ist, Hans-Günther Langenbach, so ein echter Freund Gottes. Der war auch ein starker Prediger. Und er hat einmal, da war ich gar nicht dabei, aber das haben mir viele Leute erzählt, er hat einmal auf der Kanzel an der Predigt einen Geldschein verbrannt. Und das hat viele Leute sehr beeindruckt. Ich glaube, er wollte damit sagen, naja, eigentlich ist das nur ein Stück Papier. Was bedeutet das eigentlich für mich? Also hat dieses Geld verbrannt. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das hier auch mal mache, aber es war mir irgendwie zu schwierig. Ich wusste auch nicht, ob man das erst juristisch klären muss, ob man überhaupt Geld öffentlich verbrennen darf oder ob da heute so viel Plastik drin ist, dass das anfängt zu stinken. Ihr könnt es ja mal zu Hause ausprobieren. Sagt mir dann nachher Bescheid, was man beachten muss. Dann machen wir es beim nächsten Mal oder vielleicht mal bei FatMat als Aktion, als Happening Geld verbrennen. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, Geld. Und es ist auch ein Thema, über das man nicht so viel und nicht so gerne spricht. Es ist so ein bisschen, wie man so sagt, der Elefant im Raum. Das, was eigentlich im Raum steht und was alle ignorieren, worüber man nicht gerne spricht, erst recht nicht, wenn das persönlich wird. Und ich sage schon mal gleich, sollte ich im Lauf dieser Predigt irgendetwas sagen, wo du sagst, also das hat mich jetzt aber verletzt, was fällt dem eigentlich ein? Der kennt meine Situation überhaupt nicht. Ich sage jetzt schon mal, ich habe es nicht so gemeint. Ja, es ist ganz, ganz schwer, über dieses Thema zu reden, ohne irgendwas Dummes zu sagen oder etwas, was dann tatsächlich vielleicht für irgendjemanden sehr, sehr unangemessen ist. Und trotzdem ist es wahrscheinlich gut, über dieses Thema viel, viel mehr zu reden, denn dieser Elefant im Raum beeinflusst uns alle ja viel stärker, als wir manchmal wahrhaben wollen. Und auch in der Gemeinde steht dieser Elefant manchmal mit im Raum. Ich will mal vorweg eins sagen, auch hier für die Gemeinde. Also vorhin kam das ja in diesem O-Ton vor, wenn die mehr Gottvertrauen hätten. Also wir haben hier dieses Gottvertrauen und ich stehe hier nicht und auch die Gemeinde steht nirgendwo mit dem Ziel, dir irgendwie Geld aus der Tasche zu ziehen. Wir vertrauen fest darauf, dass das hier ein Werk Gottes ist und dass Gott dafür sorgt. Wir werden dir auch keine höheren Mitspracherechte einräumen, wenn du 10 Euro mehr im Monat spendest. Was du gibst, gibst du freiwillig und wir vertrauen darauf, dass Gott die Gemeinde versorgt, so wie das ja auch jeder von uns selbst für sein eigenes Leben tun kann. Und trotzdem stellt sich die Frage, was bedeutet das in meinem Leben? Und wenn wir heute auch über diese Frage reden, wie gehe ich mit dem Geld um, wie viel Geld gebe ich auch ab, dann geht es nicht in erster Linie darum, dass irgendeine Institution auf dieses Geld zwingend angewiesen ist, sondern welche Haltung habe ich in meinem Leben? Was macht mich in meinem Leben glücklich? Und wie werde ich mit diesem Elefant im Raum fertig? Denn ich glaube, einige, die hier sind, wissen wahrscheinlich irgendwie alle, dieser Elefant im Raum kann ein Riesenproblem sein. Einige, die hier sitzen und wahrscheinlich auch einige, die zuhören übers Internet, wissen, was finanzielle Sorgen sind, dass das einen richtig fertig machen kann, dass das keine Kleinigkeit ist, wo man einfach mal so leicht drüber hinweggeht. Und deswegen ist es gerade auch, wenn man mit Jesus leben will, wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, welches Verhältnis habe ich zu diesem Thema und wie komme ich in eine Haltung, in der das für mich kein Schreckensthema ist, sondern in dem ich entdecke, dass da etwas sehr Positives in meinem Leben passieren kann. Ja, in dem Heft ist dann auch nochmal so die Rede von einem 500-Euro-Schein. Habe ich, glaube ich, so oft noch nicht in der Hand gehabt. Was kann man damit machen? Es gibt ja immer so diese Spiele. Früher auf dem Schulweg kenne ich das. Da habe ich häufig auch mit so einem Freund, gingen wir nach Hause, 20 Minuten war der Weg. Dann haben wir die ganze Zeit darüber geredet, was würdest du denn machen, wenn du 1 Million im Lotto gewinnst? Was würdest du dann mit diesem Geld machen? Ne? Und dieser Film läuft ja im Kopf doch ab und zu mal ab. Also für 500 Euro kann man sich zum Beispiel 500 Cheeseburger kaufen, stand hier in diesem Buch. Kann man alle alleine essen, ist keine so gute Idee. Man könnte sie auch mit vielen Leuten teilen, schon eine viel, viel bessere Idee. Auch nicht unbedingt gesundheitsförderlich vielleicht, aber jedenfalls macht es mehr Spaß. Was mache ich mit meinem Geld? Und macht Geld glücklich? Das sagen wir ja immer so leicht, Geld macht nicht glücklich. Ne? Letztens sagte jemand zu mir, also Geld macht zwar nicht direkt glücklich, aber Geld schafft ganz gute Voraussetzungen dafür, glücklich zu sein. Ich glaube, da ist auch was von dran. Ich habe gestern einen langen Vortrag gehört, in dem nochmal breit erklärt wurde, was es für immense Zusammenhänge gibt zwischen Wohlstand, Armut und zum Beispiel so einem Thema wie Gesundheit. Wir denken ja immer, wir leben hier in einem Land, wofür alle gesorgt ist und wo alle irgendwie gesund sein können. Aber wenn man sich das statistisch anguckt, stellt man fest, es gibt ganz große Unterschiede in der gesundheitlichen Situation von Menschen, die wenig Geld haben und von Menschen, die viel Geld haben. Ihr dürft mal schätzen, was das so in der Lebenserwartung ausmacht. Wenn du geboren wirst in den ärmsten Teil der Bevölkerung, wir reden jetzt über Deutschland, oder in den reichsten Teil der Bevölkerung. Wie viele Jahre lebst du dann im Schnitt länger, einfach weil deine Eltern mehr Geld auf dem Konto haben? Unterschiedliche Angaben, ich habe sie mir jetzt auch nicht so genau gemerkt, aber 10 Jahre ist ungefähr richtig. 10 Jahre. Das muss man sich mal klar machen. Da ist dieser Spruch, Geld macht nicht glücklich, der kommt einem nicht mehr so ganz leicht über die Lippen. Und es ist schon eine Frage für uns als Gesellschaft, wie kriegen wir das hin, hier alle Menschen in eine Lage zu versetzen, in der sie ihr Leben gestalten können, in der sie nicht so arm sind, dass sie sich nicht mehr entfalten können und in der es besonders nicht vorkommt, dass Kinder unter Voraussetzungen aufwachsen, die es ihnen einfach schwer machen. Und ich glaube, da hat die Gesellschaft eine Verantwortung, die Politik, aber auch wir hier in der Gemeinde haben diese Verantwortung und wir haben ja hier die Philosophie, die Kinder, die zur Gemeinde gehören, das sind unsere Kinder gemeinsam. Also wir nehmen den Eltern das nicht weg, das ist ganz klar, aber wir haben eine gemeinsame Verantwortung für das, was hier mit Kindern in dieser Gemeinde passiert und wir wollen, dass Kinder an allem teilhaben können, was wir hier gemeinsam machen. Geld hat etwas mit Verantwortung zu tun. Und die Frage ist, kann Geld auch ein Segen sein, der von Gott kommt? Antwort nach meiner Meinung irgendwie ja. Das Alte Testament ist voll von diesem Gedanken. Du verhältst dich gut und dann wird es in deinem Leben finanziell aufwärts gehen. Wir folgen jetzt einem Mann nach, Jesus, der nichts hatte und bettelarm gestorben ist. Deswegen dürfen wir als Christen nicht zu viel erwarten. Das muss ganz klar sein. Das ist auch kein Versprechen, das Gott dir gibt, wenn du ihm sein Leben schenkst, dass es dir wirtschaftlich immer gut gehen wird. Reichtum hat auch viele negative Seiten. Aber wahr ist auch, dass zum Beispiel im 1. Petrusbrief im Kapitel 3, Vers 1, das nochmal so ganz allgemein und grundsätzlich gesagt wird. Ich lese das hier mal vor aus einer modernen Übersetzung. Da zitiert Petrus ein Wort aus dem Alten Testament und das heißt, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der soll aufhören, Böses zu reden, seine Lippen davon abhalten, Hinterhältiges zu sagen, er soll sich ganz vom Bösen abwenden und das Gute tun, Frieden suchen und ihm mit ganzer Kraft nachjagen. Denn die Augen Gottes schauen auf die Gerechten und seine Ohren sind offen für ihr Gebet, doch Gott stellt sich gegen die, die Böses tun. Und ich möchte dir auch sagen, wenn du in einer schwierigen finanziellen Lage bist, dann ist es gut, wenn du Menschen findest, vielleicht auch hier in dieser Gemeinde, die mit dir beten, dafür, dass sich daran was ändert, die mit dir überlegen, was kann man da tun. Ich glaube nicht, dass Gott dich dazu bestimmt hat, dein ganzes Leben mit finanziellen Kalamitäten dich herumzuschlagen. Ich glaube, dass wir hier auch eine Gemeinschaft sind, die sich gegenseitig dabei unterstützen kann. Ich glaube, da haben wir noch viel vor uns, weil das viel mit Tabus zu tun hat. Aber Gott möchte, dass es dir gut geht. Gott möchte dir einen Weg zeigen, dass du sogar anderen Menschen helfen kannst. Es kann sein, dass Gott dich durch eine lange, schwierige Zeit führt. Und dann ist es umso wichtiger, dass du Menschen hast, dass du vielleicht eine Kleingruppe hast, die dich auf diesem Weg auch begleitet und mit dir unterwegs ist an dieser Stelle. Ja, jetzt wollen wir einen Bibeltext lesen, der dann in diesem Heft auch angegeben ist, aus Maleachi 3. Das sind hier 2 Folien, ist nicht so ein langer Text. Ich lese euch das einfach erst einmal vor und dann können wir überlegen, was das vielleicht für uns heute bedeutet. Maleachi 3. Schon damals ging es ums Geld. Also es ist ein ganz altes Thema. Die Leute haben damals noch nicht so viel Geld gehabt. Es ging mehr, man hat auch Naturalhandel betrieben, Schafe, Ziegen und so weiter. Es war aber das Gleiche. Es ging ums Geld. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau solche Betrüger wie euer Stammvater Jakob. Kehrt doch endlich um zu mir, dann werde ich mich auch euch wieder zuwenden. Ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn getan? Ich antworte euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Das sind Worte des Propheten Malachi, etwa aus dem 5. Jahrhundert vor Christi. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns einmal kurz diesem Malachi zuwenden. Das Buch findet man relativ leicht, weil es das letzte Buch im Alten Testament ist. Also vor Matthäus. Wenn du da nicht noch die Apokryphen zwischen hast in deiner Bibel, dann musst du die noch überblättern. Aber das letzte Buch des Alten Testamentes ist Malachi. Ein wunderbares Buch. Es ist relativ kurz. Ich empfehle es euch, dass ihr es zu Hause mal lest. Und dieser Malachi, der möglicherweise gar nicht Malachi hieß, denn Malachi ist ein Titel. Das heißt sowas wie mein Bote. Es ist die Frage, ob das auch ein Personennamen war oder ob sich dahinter eine andere Person verbirgt. Wie auch immer, dieser Malachi hat sein Buch auf so eine ganz, ganz schöne Weise geschrieben. Ich guck mal gerade, ob ich das euch nochmal zeigen kann. Er hat das immer so gemacht, dass es so ein Frage-Antwort-Spiel ist. Es wird immer, Gott sagt was und dann haben die Leute Fragen dazu. So wie hier. Ne? Da heißt es, ich werde euch wieder zuwenden, ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren, was haben wir getan? Hier ist das sogar doppelt, dann kommt die Antwort, findet ihr es richtig, dass ein Mensch Gott betrügt? Ihr entgegnet, womit haben wir euch denn betrogen? 8-mal im Buch Malachi gibt es dieses Wechselspiel von Aussage und Frage. Und da werden ganz zentrale Themen angesprochen. Hier geht es um Geld, in einer anderen Frage geht es um Familie, um eheliche Treue. Es geht um Verantwortung der Leute, die in der Gemeinde eigentlich sich um die Dinge kümmern sollten und das damals nicht getan haben. Es geht um die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, diese alte Theodizee-Frage. Warum lässt Gott so viel zu? Warum greift er eigentlich nicht ein? Das wird immer mit diesem Frage-Antwort-Spiel behandelt. Und dann ist das ja so, dass die Propheten immer die Rolle hatten, die Dinge auszusprechen, die sonst keiner aussprach. Merkt man auch an diesem Frage-Antwort-Spiel. Ich glaube nicht, dass die Leute das immer so offen gesagt haben. Wenn Malachi sagt, ihr aber sagt, womit denn, was haben wir denn getan? Das spielt sich in den Köpfen ab. Das sagt man nicht in der Gemeinde vor allen anderen. Das ist das, was keiner ausspricht. Und Prophetie heißt ja nicht in erster Linie, dass man die Zukunft voraussagt, sondern dass man Menschen damit konfrontiert, das, was du jetzt machst, so wie du jetzt lebst, das wird deine Zukunft und auch die Zukunft anderer Menschen beeinflussen. Wissen wir ja, weiß ja jeder, ein Flügelschlag irgendwo in Südamerika kann irgendwo ein Tsunami irgendwo anders auslösen. Es gibt da ja die verrücktesten Theorien, alles hängt mit allem zusammen. Aber hier geht es um eine geistliche Dimension. Es gibt ja diese schönen Filme Man in Black, die ihr vielleicht manche von euch gesehen haben, 3 Stück gibt es davon. Das sind Filme, da gibt es Außerirdische in diesen Filmen. Und das ist sehr schön, weil sich dann so vieles erklärt, wenn die Frau unterm Schalter in Wirklichkeit von Sirius stammt, dann verstehe ich einfach plötzlich, warum ich mit der nicht klargekommen bin. Und die Helden im dritten Teil dieses Films begegnen die Helden einem Mann. Und dieser Mann kann in gewisser Hinsicht in die Zukunft sehen. Er heißt Griffin, ist ein Achania, eine Emergenz eines Wesens, das eigentlich in einer fünfdimensionalen Welt existiert. Und er kann in die Zukunft sehen, aber er sieht immer mehrere Möglichkeiten. Also er sieht verschiedene Zukünfte voraus und spannend ist halt immer, welche Zukunft wird es dann werden. Das kann man aber anhand von Kleinigkeiten in der Gegenwart erkennen. Zum Beispiel einmal ganz am Ende des Films sind sie in so einem Café, die beiden Helden, die Hauptpersonen, bezahlen, gehen raus und dieser Achania bleibt noch sitzen und sagt so zum Zuschauer, ich hoffe, dass das jetzt nicht die Zukunft ist, in der er vergessen hat, Trinkgeld zu geben. Und dann sieht man, wie so ein riesiger Meteorit auf die Erde zu rast, immer, immer näher kommt. In der letzten Sekunde geht in dem Café die Tür wieder auf, der stürzt rein, der Held, legt das Trinkgeld auf den Tisch und sagt, ach, das hätte ich beinahe vergessen, geht wieder raus und man sieht dann, wie dieser Meteorit wusch an der Erde vorbeigeht. Es war zum Glück nicht diese Zukunft. Und was Propheten machen, ist auf einer geistlichen Weise etwas ganz Ähnliches. Sie sagen uns, was du jetzt machst, wie du dich jetzt verhältst, welche Gewohnheiten jetzt dein Leben prägen, das wird sich auf deine Zukunft, auf deine Familie und auch noch auf andere Menschen auswirken. Das ist der Kern des prophetischen Dienstes. Auch im Neuen Testament, auch im Alten Testament. Und das macht Maleachi. Er konfrontiert die Leute mit der Frage, was wird aus eurer Zukunft, wenn ihr so weiterlebt wie bisher? Und für ihn steht im Mittelpunkt die Frage, was macht ihr mit dem Haus Gottes? Was macht ihr mit dem Tempel, der das damals war? Und wie verhaltet ihr euch in diesem Tempel? Die Leute hatten so viele andere Sorgen. Die Leute dachten, ihr Problem besteht darin, wie das Wetter morgen wird, welchen Preis sie auf dem Markt für das Korn erhalten, ob ihre Frau morgen wieder genauso grantig ist wie heute, ob der Alte sich in 3 Wochen wieder betrinkt. Das dachten die Leute, ist ihr Problem. Und Maleachi sagt, ihr habt ein anderes Problem. Eurem Leben fehlt die Mitte. All diese Probleme haben damit zu tun, dass ihr in eurem Leben ein anderes Zentrum braucht. Ihr braucht die Beziehung zu Gott. Und die findet ihr dort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Damals im Tempel, heute da, wo sich Menschen treffen, die an Jesus glauben. In der Gemeinde, hier an vielen anderen Stellen. Nicht, weil hier die richtigen, tollen Leute sind, sondern weil Jesus seine Gegenwart verheißen hat. Und weil mich diese Mitte in der Gemeinde und in meinem persönlichen Leben begleiten kann. Das ist euer Problem, sagt Maleachi, und davon hängt eure Zukunft ab. Und deswegen ist das auch spannend und wichtig, wie ihr mit dem Geld umgebt. Und deswegen hat Maleachi hier diese sehr klare Botschaft, ihr gebt nicht den 10. Teil, ihr betrügt Gott um diesen 10. Teil, den 10. Und überlegt euch doch mal, was passieren würde, wenn ihr damit vielleicht anders umgehen würdet. Für uns klingt das ja erstmal nach einem sehr einfachen Tauschhandel. Ne? Also ihr gebt den 10. und dann regnet es vom Himmel den Segen. Vielleicht sitzt auch der eine oder andere hier, der sagt, als er das gehört hat, also entschuldige mal, meinen 10., den gebe ich seit Jahren, aber so richtig viel ist da noch nicht bei mir angekommen. Das Auto, von dem ich träume, habe ich mir immer noch nicht kaufen können. Es gibt ja immer so tolle Geschichten, ne, wo jemand 10 Euro spendet, am nächsten Tag liegen irgendwie 1.000 Euro im Briefkasten. Das sind wunderbare Erlebnisse. Die sollten wir uns, wenn sie passieren, viel öfter erzählen. Aber vielleicht sagt der eine oder andere, hat mit meiner Lebensrealität noch nicht so ganz viel zu tun. Vielleicht müssen wir auch noch mal kurz über diesen 10. reden. Damals war das so. Man sollte den 10. Teil von allem, was man hatte, abgeben. Und das wurde dann genutzt für die Unterstützung der Armen, für den Tempel, für viele, viele gute Dinge. War also ein vergleichsweise einfaches Steuersystem. Ganz so einfach war es nicht. Wenn du es im Alten Testament liest, hatten auch die schon so ihre Schwierigkeiten und brauchten genauere Erläuterungen, was da jetzt gemeint ist mit dem 10. im Einzelfall. Aber das war die Idee. Und jetzt ist ja die Frage, wie sieht das denn heute für uns aus? Und ich weiß, dass auch viele Christen sich das so zur Regel gemacht haben, den 10. zu geben, halte ich für exzellent. Kann man sich immer mal überlegen, wo liege ich da? Ich habe jetzt aber nochmal ins Neue Testament reingeguckt und vielleicht kommt nachher einer zu mir, der mir das doch noch anders zeigt. Ich habe im ganzen Neuen Testament von dem 10., davon, dass du als Christ den 10. geben sollst, ehrlich gesagt, nichts gelesen. Wenn du das Neue Testament liest, liest du eigentlich etwas anderes. Da kommt ein junger Mann zu Jesus. Er hat schon alle Gebote erfüllt. Was soll ich noch tun? Jesus sagt zu ihm, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und folge mir nach und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und im Grunde, wenn ich so mir überlege, was ist eigentlich so die Botschaft des Neuen Testamentes in Bezug auf diese Frage, dann ist eigentlich die Botschaft die unter dem Gesetz, da galt die Regel, 10% gibst du ab, 90% sind für dich. Unter der Gnade, du hast alles geschenkt bekommen und alles gehört Gott. Und das ist ja nicht mehr als die Anerkenntnis einer schlichten Tatsache. Denn als Geschöpf eines Schöpfers, der mich und alles andere geschaffen hat, der jedes Molekül jede Sekunde am Leben erhält, ist es natürlich ohnehin eine etwas kindische Vorstellung gewesen, zu denken, irgendetwas könnte mir gehören gegenüber diesem Schöpfer, dem ja sowieso alles gehört. Das ist so wie mit Kindern manchmal, ne, die so das Gefühl haben, das gehört jetzt mir. In Wirklichkeit, das haben alles die Eltern gekauft. Und wenn es zu viel wird, dann nehmen die Eltern die Süßigkeit noch elegant wieder aus dem Zimmer. Es ist eigentlich nur die Anerkenntnis einer Tatsache, dass diesem Gott alles gehört. Und sich in dieser Hinsicht zu bekehren, bedeutet also nur, dass ich mich frei mache von der Täuschung darüber und von allem negativen Folgen, die diese Täuschung hat, der Gedanke, ich habe etwas, was mir gehört und was nicht Gott gehört. Daraus kommen viele unglückliche Folgen in unserem Leben. Deswegen ist das auch nicht so einfach, sich wirklich zu Gott, zu einer persönlichen Beziehung zu Gott zu erklären, weil da einiges dranhängt. Wir machen es ja manchmal so einfach. Bekehr dich doch einfach. Du kriegst doch alles geschenkt. Du musst doch nur glauben. Stimmt. Aber du übergibst dein ganzes Leben an Jesus bei der Gelegenheit. Ich glaube, das solltest du dir gut überlegen. Du solltest wissen, ob du das wirklich willst. Und jeder, der hier sitzt und diesen Schritt schon gegangen ist, der hier oder in irgendeinem Baggerloch ins Wasser der Taufe gegangen ist, der sollte sich auch ab und zu mal fragen, was hat das eigentlich bedeutet? Gilt das noch für mich? Mein ganzes Leben, mein ganzer Besitz gehört diesem Gott. Und jetzt sagen einige, das klingt ja furchtbar. Und deswegen ist es gut, das Ganze auch noch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Jesus hat ja mal diese, denn wenn Gott sagt, das gehört alles mir, dann steht davor eigentlich etwas anderes, dass Gott nämlich sagt, weil es alles mir gehört, gehört es auch alles dir. Du trittst ein in eine Welt, wo Gott dir nichts wegnimmt, sondern wo Gott dich teilhaben lässt an seinem unendlichen Reichtum. Und jetzt kommt diese Geschichte aus dem Neuen Testament. Wir haben letztens nochmal mit Geschwistern darüber gesprochen, von diesem berühmten verlorenen Sohn, der alles versemmelt und dann irgendwann abgerissen nach Hause kommt. Der Vater schließt ihn in die liebevollen Arme. Es wird ein Fest gefeiert, ihm wird vergeben. Und dann kommt der ältere Bruder, der nicht weggelaufen ist. Und der findet das gar nicht so toll. Der kann sich da gar nicht so mitfreuen. Er hat nämlich nicht die ganze Zeit Party gemacht, er hat die ganze Zeit gearbeitet. Und er sagt dann zu seinem Vater, du hast mir nie ein Böcklein gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein könnte. Ich habe nie was für mich bekommen, sagt er zu seinem Vater. Und da legt ihm der Vater so die Hand auf die Schulter und sagt zu ihm, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Er hatte das einfach nicht verstanden, dass alles, was dieser Vater hatte, auch ihm gehört. Und dass dieser Vater ein Vater ist, der Feste und Freude und Spaß genießt. Kein kleinlicher, knickriger Gott, kein Buchhaltergott, sondern ein Gott, der mich mit allem beschenken möchte. Und jetzt ist das Spannende, wenn du Maleachi liest, dieses Buch Maleachi, da gibt es ja diese 8 Fragen, 8-mal dieses Frage-Antwort-Spiel zu unterschiedlichen Themen. Habe ich ja einige schon von genannt. Aber die erste Frage habe ich mir bis jetzt aufgespart. Womit fängt das Buch Maleachi an? Ganz am Anfang, wenn du es liest, die ersten Verse, da steht, kleine Testfrage für alle Bibelexperten, da steht, Gott sagt, ich habe euch geliebt. Ihr aber sagt, worin hast du uns geliebt? Das Buch Maleachi fängt mit diesem Thema an. Gott sagt, ich habe euch geliebt. Gott bekennt und bekräftigt seine Liebe. Und es trifft auf Leute, die sagen, worin hast du uns geliebt? Ich habe deine Liebe noch nicht verstanden. Ich sehe dich ganz anders, Gott. Ich sehe dich als einen harten Herrn, als einer, der mir was wegnehmen will. Und Gott fängt mit diesem Wort und mit dieser Kernfrage das an, weil alles andere, Geld, Ehe, wie gehe ich mit den Sachen in dieser Welt um, das sind ja alles Fragen, die davon entschieden werden, ob ich das verstanden habe. Es geht nicht um den Zehnten, es geht um alles, aber es geht vor allen Dingen um diesen Gott, der alles mit mir teilen will. Und dann verstehen wir auch, dass das hier in Maleachi kein billiges Tauschgeschäft ist. Wenn wir die erste Frage richtig verstanden haben, wenn Gott sagt, ich mache die Schleusen des Himmels für euch auf. Es geht nicht um ein Tauschgeschäft. Es geht nicht darum, dass Gott diese drei Schafe unbedingt gebraucht hätte und deswegen jetzt das Fenster aufmacht. Es geht darum, dass Gott sagt, ich möchte, dass dieser Kanal aufgeht zwischen mir und dir. Ich möchte, dass die Verbindung wieder offen ist und dass du reinkommst in diesen Strom des Segens. Und dann kann ich Großzügigkeit als Lebensstil entdecken, weil ich weiß, ich habe Teil an diesem unendlich großzügigen Gott. Und deswegen jetzt noch am Ende ein paar kleine praktische Fragen. Wie geht das? Ich habe schon gesagt, Großzügigkeit kann ein Lebensstil sein. Die Helga und ich, wir haben immer so ein Wort, mein Kühlschrank ist dein Kühlschrank. Also ich gebe alles ab, was ich habe, verkaufe alles, was du hast, verteile es unter die Armen. Ist jetzt vielleicht noch nicht ganz das geistliche Level, auf dem wir angekommen sind. Aber ich kann das im Kleinen, im Alltag leben, mit meinen Nachbarn, erstmal mit meiner Familie. Manche haben ja auch im Kühlschrank noch so Fächer. Ne? Ist okay, macht bitte so weiter. Aber du hast dann die Chance, wenn ihr das so eingeteilt habt, ja, mein Stück Kuchen, dein Stück Kuchen, dann gibt ihr das ja erst recht die Chance zu sagen, hey, du kannst da immer reingreifen. Das ist zwar meins, aber das ist auch deins. Dann hast du noch eine bessere Chance. Wir haben das im Kühlschrank nicht so, aber man kann das mit vielen Menschen machen. Einfach Großzügigkeit leben. Das zweite ist der Klingelbeutel. Müssen wir ja irgendwie mal drauf zu sprechen kommen. Ne? Der geht ja auch hier immer am Ende des Gottesdienstes rum, dieser schöne, bei uns sind es ja keine Beutel, sondern Körbe. Ne? Bei uns sind es ja Körbe. Gibt da ganz unterschiedliche Modelle. Also wir geben den rum. Warum? Damit man die Chance hat, spontan im Gottesdienst was zu geben. Das hat auch eine tiefe geistliche Bedeutung. Hebräerbrief, Kapitel 13, da spricht der Autor des Hebräerbriefs über den Altar und über den Tisch, an den Gott uns einlädt. Lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und dann geht es nahtlos weiter. Vergesst nicht das Wohltun und Mitteilen. Alte Sprache. Vergesst nicht, anderen Gutes zu tun und etwas abzugeben. Deswegen machen es manche Gemeinden so, es sind relativ wenige, aber wenn die das Abendmahl feiern, dann geht ja das Brot durch, dann geht der Kelch durch und die geben gleich den Beutel hinterher, um den Charakter irgendwie zu unterstreichen. Das ist eigentlich alles Teil einer Sache. Also es hat eine hohe geistliche Bedeutung. Gleichzeitig bedeutet es eben auch, es ist gut, wenn ich regelmäßig was gebe. Paulus sagt zu den Korinthern im 1. Korintherbrief 16, jeder von euch lege sich am ersten Tage der Woche zurück, was er geben will, damit auch was regelmäßig zusammenkommt. Nicht immer auf die Zukunft verschieben, einfach jede Woche machen, sehr gut. Empfehle ich euch auch. Man hat ja da die ulkigsten Erlebnisse, wenn man es mal vergessen hat, was zurückzulegen. Ne? Dann fängt man so an, im Portemonnaie zu kramen in dem Moment. Ne? Und dann kann es verschiedene Ausgänge geben. Ne? Mir geht das auch manchmal so, wenn ich mir nichts zurückgelegt habe, dann entweder finde ich in meinem Portemonnaie 50 Cent, ist mir dann irgendwie peinlich. Noch schlimmer ist ja, wenn man feststellt, das ganze Portemonnaie ist leer, aber ein 50-Euro-Schein. Ja. So, jetzt musst du eine ethische Entscheidung in Sekundenschnelle treffen. Der Beutel kommt ja näher. Ja? du kannst auch nachher nochmal hingehen, aber ist dir auch unangenehm. Ja, was machst du jetzt? Tust du den 50-Euro-Schein rein oder sagst du dir, ach, die anderen sehen das, ich mache einfach wieder zu. Also es hat viele spannende Aspekte mit diesen Beuteln. Ich bin dafür, dass wir die weiter rumgeben. Aber wenn Paulus, da bin ich ganz sicher, ja, Paulus hat ja in diesem Motto, legt euch das mal wöchentlich zurück. Damals bekamen viele Leute ihr Geld wöchentlich. Ist auch in Deutschland noch gar nicht so lange her. Vor einigen Jahrzehnten kriegten die Arbeiter wöchentlich ihre Lohntüte. Wir kriegen es heute monatlich. Und deswegen glaube ich, wenn Paulus schon die Chance gehabt hätte, er hätte den Dauerauftrag empfohlen. Und ich möchte auch mal sagen, ich kann mir jetzt relativ schlecht vorstellen, dass du verantwortlich zugehöriges Mitglied einer Gemeinde bist, ganz egal welcher, und da läuft kein Dauerauftrag oder keine, was ist, hier ist das ja was anderes, Einzugsermächtigung ist, glaube ich, noch besser. Das bedeutet, du sorgst einfach dafür, dass das regelmäßig passiert. Du musst nicht immer eine moralische Entscheidung treffen. Damit überforderst du dich auch selbst moralisch, ja? Wenn du das immer dem Zufall überlässt, wenn du das festlegst, wenn du das besprichst, auch in der Partnerschaft muss man sowas ja besprechen, wenn man zu zweit ist, was können wir denn monatlich geben, was möchten wir auch geben, was geben wir auch gerne, ohne dass uns das irgendwie Schmerzen bereitet, sondern ein gutes Gefühl auch damit verbunden ist. Und dann solltest du das auch auf jeden Fall so machen. Diese Kärtchen liegen ja da hinten, ist total praktisch. Das ist, glaube ich, heutzutage ein ganz selbstverständlicher Standard. Hier stehen Beträge als Vorschlag drauf. Du kannst das aber auch anders machen. Ganz, was dein Herz dir sagt. Paulus sagt in dem Zusammenhang, in 2. Korinther 9, jeder gebe, oder nee, das ist auch 1. Korinther 16, jeder gebe nach seinen Möglichkeiten. Also da ist nicht der Zehnte, der Fünfte, was auch immer. Jeder, der beschenkt wird von Gott, gibt das zurück, was in seinen Möglichkeiten steht. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. So, und wenn du das dann gemacht hast, wie ja viele von euch, dann ist das mit dem Klingelbeutel trotzdem eine gute Sache. Denn das ist das Element des Spontanen. Das soll auch nicht verloren gehen. Ja? Vielleicht hast du dann trotzdem, sagst du, komm, ich kann noch ein bisschen mehr geben, Lisa, und ich mache das auch gerne. Und das ist auch eine sehr schöne Sache. Fanta Huhn steht da noch. Das hat etwas mit dem Thema Familie zu tun. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist in Maleachi ganz am Anfang. Deswegen ist auch gut, dass wir das gelesen haben. Da geht es los mit dem Bezug auf die Familie und die Vergangenheit. Ihr seid genau solche Betrüger wie euer Stammvater Jakob. Also da wird nicht Israel gesagt, dieser Ehrentitel, sondern da wird nochmal auf Jakob Bezug genommen. Das war ja so ein Trickser von der Mentalität her. Und er sagt, das prägt euch. Ihr verhaltet euch genauso wie eure Väter. Und das erinnert uns als Eltern daran, dass wir in der Tat uns auch klar machen müssen, mit allem, was wir tun, prägen wir unsere Kinder. Was erleben deine Kinder, was erfahren sie von dir an dieser Stelle? Deswegen finde ich es klasse, dass nicht nur hier gesammelt wird, sondern dass die Kinder auch im Kindergottesdienst die Möglichkeit haben, was zu geben. Und da gibt es ein Patenkind, das heißt Fanta Huhn. Wir haben letztens mal darüber gesprochen, dass es das schon etwas länger gibt. Also wir müssen da vielleicht nochmal erforschen, ob der inzwischen längst irgendwo Börsenmakler in Indien ist und wir demnächst von ihm einen großen Check bekommen. Das kann man dann nochmal anpassen. Bei uns früher, als ich Kind war, das kann man heute gar nicht mehr erzählen. Da stand vorne immer so eine Spardose, aber die war die Form, das war so, da saß ein schwarzer Mann auf einem, praktisch so ein schwarzer Bettler. Und wenn man was reinwarf, dann nickte der so mit dem Kopf. Also scheußlich aus heutiger Sicht, rassistisch, wohlmeinender Rassismus. Ich nehme mal an, dass die Gemeinde sich davon auch längst verabschiedet hat. Aber trotzdem erinnere ich mich daran, das mit dem wohlmeinenden Rassismus war mir damals ja gar nicht klar als Kind. Ich erinnere mich daran, dass das irgendwie schön war, das zu machen. Dass das ein gutes Gefühl gegeben hat. Und es war gut, dass meine Eltern mir immer vorher was zugesteckt haben. Ich war damals kein Kind, dem man jetzt hätte sagen können, du musst da was von deinem Taschengeld abzwacken, das muss dir Jesus schon wert sein. Überfordert eure Kinder nicht. Wenn ihr merkt, die Kinder haben dieses Potenzial, auch von ihrem eigenen Geld, dann unterstützt es, fördert es, aber macht es nicht zu einer negativen Sache, sondern gebt ihnen im Zweifelsfall die Münze an die Hand. Und da ist genau das, was hier eigentlich ein bisschen komisch ist, das 50-Cent-Stück, da ist es genau richtig. Wenn du dem Kind was gibst und macht eine positive Erfahrung, es macht einfach Spaß, was zu geben. Es ist einfach schön und es entwickelt sich eine Gewohnheit, an die man anknüpfen kann. Das ist das Ziel. Und das hilft uns gemeinsam auf dieses Level zu kommen, zu dem Jesus uns einlädt in puncto Großzügigkeit, in der Frage des Umgangs mit unserem Geld. Und wenn ihr mir 2 Minuten zum Schluss gebt, dann möchte ich jetzt sozusagen statt eines langen Gebetes das vorlesen, was Paulus an die Korinther im 2. Korintherbrief über dieses Thema schreibt. Und dann werdet ihr feststellen, dass vieles von dem, was jetzt vorgekommen ist, sich in diesem Bibeltext wiederfindet. Und das ist sozusagen wie ein Spiegelbild zu dem, was wir im Alten Testament in Malachi gegeben haben. Das sind diese berühmten Verse aus 2. Korinther 9, ab Vers 6. Das sage ich euch. Wer sparsam sät, wird auch nur sparsam ernten. Und der freigebig sät, wird auch reichlich ernten. Jeder soll das geben, was er sich im Herzen vorgenommen hat, und nicht aus Druck oder Zwang. Denn Gott liebt den fröhlichen Geber. Ja, Gott ist in der Lage, euch jegliches Gnadengeschenk in großem Überfluss zu geben, sodass ihr alle Zeit in allen Dingen genug habt und darüber hinaus noch viel mehr besitzt, womit ihr denn viele gute Taten tun könnt. Das entspricht dem, was Gottes Wort sagt. Er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Ja, seine Gerechtigkeit bleibt bis in Ewigkeit. Amen.